Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Die Chemie der Wirtschaft verstehen. Das gelingt dem Chemie-Multi Lonza. Er schreibt Gewinne. Konkurrent Clariant dagegen sagt weiter ab. Die Quadratur des Kreises verstehen. Am Weltsozialforum diskutieren ab heute andere Köpfe über Wirtschaftskrise und Umverteilung als ab morgen am WEF. Die Obamania verstehen. Der neue US-Präsident schlägt markante Pflöcke ein und fast alle Seiten applaudieren. Bruch der Waffenruhe. Im Gazastreifen wird ein israelischer Soldat getötet. Israels Verteidigungsminister Barak kündigt Konsequenzen an. Und Umarmung oder Ohrfeige. Der päpstliche Entscheid, 4 exkommunizierte erzkonservative Bischöfe in den Schoß der Kirche zurückzuholen, spaltet die Gläubigen. Die Reportage dazu und das Gespräch mit dem Präsidenten der Schweizerischen Bischofskonferenz, dem Basler Bischof Kurt Koch, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit dem Nachrichtenüberblick Christoph Studer.
Der Basler Chemie- und Biotechnologiekonzern Lonza hat für das Jahr 2008 ein Rekordergebnis bekannt gegeben. Der Reingewinn stieg um 39% auf knapp 420 Millionen Franken. Der Umsatz erhöhte sich um gut 2% auf knapp 3 Milliarden. Die Zahlen des Lonza-Konzerns sind deutlich besser, als Analysten erwartet hatten. Schlechte Nachrichten kommen dagegen vom Basel-Bieter Chemiekonzern Clariant. Dieser hat den Abbau von 1000 Stellen bekannt gegeben. Wo die Arbeitsplätze gestrichen werden, stehe noch nicht fest. Bei Clariant sind in den letzten 2 Jahren bereits über 2000 Stellen verloren gegangen. Der neue Abbau wird mit einem dramatischen Umsatzeinbruch im Schlussquartal 2008 begründet. Die Angestelltenverbände wollen den Stellenabbau nicht akzeptieren. Der Ostschweizer Bauausrüstungskonzern Arbonia Forster hat seinen Umsatz im letzten Jahr deutlich gesteigert, um knapp 7% auf gut 1,5 Milliarden Franken. Der Gewinn sei gleichzeitig zurückgegangen, teilte Arbonia Forster mit, ohne aber eine Zahl zu nennen. Begründet wird dies vor allem mit der konjunkturellen Entwicklung, mit dem Preisdruck und mit negativen Währungseinflüssen. Arbonia Forster produziert unter anderem Küchen, Fenster und Türen. Die deutsche Regierung hat das neue Konjunkturpaket im Umfang von rund 50 Milliarden Euro endgültig beschlossen. Kernstück des Programms, mit dem die Rezession eingedämmt werden soll, sind Investitionen in die Bildung sowie in Straßen und Schienen. Und die Bürger werden bei den Steuern und Abgaben entlastet. Dem Konjunkturpaket müssen noch der Deutsche Bundesrat und der Bundestag zustimmen. US-Präsident Barack Obama hat sich erstmals nach seiner Amtsübernahme direkt an die islamische Welt gewandt. In einem Interview mit dem arabischsprachigen Fernsehsender Al Arabiya sagte Obama, seine Regierung werde sich für einen dauerhaften Frieden zwischen Israel und den Palästinensern einsetzen. Letztendlich könnten die USA den Verantwortlichen im Nahen Osten aber nicht vorschreiben, was für sie gut sei. Konkret forderte Obama Israelis und Palästinenser auf, die Friedensverhandlungen wieder aufzunehmen. Derweil ist an der Grenze zum Gazastreifen ein israelischer Soldat getötet worden, nachdem eine Bombe explodierte. Auch ein Palästinenser sei gestorben, melden Agenturen. Der Anschlag war der erste schwere Zwischenfall seit Beginn der Waffenruhe vor gut einer Woche. Der israelische Verteidigungsminister Ehud Barak sagte, Israel werde auf den Angriff antworten. Zum Anschlag hat sich bisher niemand bekannt. In Bern wird am Nachmittag der chinesische Premierminister Wen Jiabao empfangen von einer Viererdelegation des Bundesrats. Der Empfang findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Der Bundesplatz und angrenzende Straßen werden für den Verkehr gesperrt und es kommt zu Personenkontrollen. Vor 10 Jahren hatten pro-tibetische Demonstranten den Besuch des chinesischen Staatschefs Jiang Zemin in Bern massiv gestört, was die Beziehungen zwischen China und der Schweiz während einiger Zeit belastete. Die Luftqualität in städtischen Agglomerationen muss verbessert werden. Das fordert der Verkehrsclub der Schweiz, VCS. So sollten dort sogenannte Umweltzonen geschaffen werden, in welchen zum Beispiel Dieselfahrzeuge ohne Partikelfilter nur beschränkt verkehren dürften. Das würde sich positiv auf die Feinstaubbelastung auswirken. Laut dem VCS zeigen solche Umweltzonen in verschiedenen Städten Europas bereits Erfolge. Auch mehrere Schweizer Kantone prüften zurzeit, ob sie solche Zonen umsetzen wollten. Immer mehr Menschen in der Schweiz lassen sich zu Hause von der Spitex pflegen. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Demnach ist die Zahl der betreuten Personen im Jahr 2007 um mehr als 2% gestiegen. Inzwischen wird jede 10. Person ab 65 Jahren von Spitex-Angestellten betreut. Im amerikanischen Bundesstaat Kalifornien hat eine Frau Achtlinge zur Welt gebracht. Den 6 Buben und 2 Mädchen geht es laut dem verantwortlichen Arzt gut. Die Säuglinge seien in der 30. Schwangerschaftswoche durch einen Kaiserschnitt zur Welt gekommen und hätten zwischen 680 und 1474 Gramm auf die Waage gebracht. Die Achtlingsgeburt in Kalifornien ist erst die 2. weltweit, bei welcher alle Kinder lebend geboren wurden.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag, in den nächsten Minuten mit einem Vergleich zwischen Lonza und Clariant. Die beiden fressen auf der gleichen Weide, ein Unternehmen wird dabei aber satter als das andere. Wir sagen warum. Dann große Ziele eines kleinen Landes. Der Schweizer Beitrag am Weltsozialforum in Brasilien. Schnelle Schritte des neuen Präsidenten. Barack Obama hält in seiner ersten Amtswoche sogar mehr, als er versprochen hat, und eint damit US-Fans und Kritiker. Und langsame Schritte rückwärts. Der Papst holt umstrittene Bischöfe zurück in die Kirche. Die Reaktionen der Schweizer Katholiken darauf kurz vor 13 Uhr und anschließend das Tagesgespräch mit dem Präsidenten der Schweizerischen Bischofskonferenz, mit Bischof Kurt Koch. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.331 Punkten, minus 1,6%. Der Euro wird zu einem Franken 50,59 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 13,70. Das Wetter bis heute Dienstagabend. In den zentralen und östlichen Alpen ist es heute Nachmittag bewölkt und stellenweise fällt etwas Schnee. Sonst gibt es bei wechselnder Bewölkung einige sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 2 Grad, im Süden gibt es mit Nordföhn bis zu 10 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag liegt über dem Flachland zum Teil Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 1000 und 1500 Metern. Sonst ist es ziemlich sonnig. Im Norden werden mit Bise 2 Grad erreicht, im Süden liegen die Höchstwerte bei 10 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Zwei grundsätzlich gegensätzliche Botschaften kommen heute aus der chemischen Industrie. Der Konzern Clariant kündigt einen massiven Stellenabbau an. Sein Konkurrent Lonza hingegen wartet mit guten Zahlen für 2008 auf und sieht trotz Krise auch die Zukunft positiv. Lonza gilt in der Branche als Ausnahme, denn der Konzern hat sein Geschäftsmodell rechtzeitig geändert. Rainer Bohrer über das Geschäftsmodell von Lonza.
Andere Unternehmen der Branche beliefern die Autoindustrie mit Farben oder die Kunststoffindustrie mit Zusatzstoffen. Nicht so Lonza. Der kleine, aber feine Chemiekonzern hat sich rechtzeitig gewinnträchtigeren Branchen zugewandt. Lonza produziert zum Beispiel die Wirkstoffe für wichtige Medikamente von Novartis, für den Generika-Hersteller Teva oder für die Roche-Tochter Genentech. Lonza-Konzernchef Stefan Borgas.
Lonza ist eigentlich kein klassisches Chemieunternehmen mehr, sondern wir sind ein Life Science Unternehmen. Daher sind unsere Abnehmermärkte resistenter gegen wirtschaftliche Auf- und Abschwünge und somit wir auch. Ganz einfach.
So einfach, wie der Lonza-Chef das darstellt, war und ist das indes nicht. Die Fokussierung auf die Pharma- und Biotech-Branche vor 2 Jahren brauchte Mut. Denn lange Zeit wehrten sich diese Weltkonzerne dagegen, ihre zentralen Substanzen von außenstehenden Firmen wie Lonza produzieren zu lassen. Dieses Auslagern von zentralen Produktionsprozessen, im Fachjargon Outsourcing, hat Lonza inzwischen perfektioniert. Und profitiert dabei gar von der schlechten Wirtschaftslage.
Outsourcing wird jetzt wieder etwas mehr diskutiert. Auch in Zeichen knappen Kapitals auf der Welt kommen die Leute eben zu uns und sagen, ihr habt doch die Anlagen schon, könnt ihr nicht das für uns tun.
Oder sie kommen, wie jüngst zum Beispiel Genentech, und lassen von Lonza eine komplette Fabrik neu bauen. Allerdings, wenn dann die neuen Medikamente oder Nahrungsmittelzusätze nicht zugelassen werden, dann hat Lonza ein Problem.
Dann können wir natürlich auch nichts produzieren. Aber wir haben eine teure Anlage, die dann dafür bereitgestellt worden ist, die wir dann erst wieder neu füllen müssen. Das kann immer passieren in unserem Geschäftsmodell und da müssen wir einfach vorsichtig sein.
Lonza-Chef Stefan Borgas ist denn auch bewusst, dass sein Unternehmen zwar etwas krisenresistenter ist als andere Chemiekonzerne, jedoch...
Resistent heißt ja nicht immun. Also müssen auch wir sehr, sehr stark auf die Kosten achten. Hier profitieren wir wirklich von der Walliser Mentalität. Die da wäre, die Dinge, die zu erledigen sind, zu erledigen, nicht herumzureden und sicher keine großen Wasserköpfe aufzubauen.
Wenn sich die Krise auch in die Pharma- oder Nahrungsmittelbranche ausweitet, dann allerdings nützt auch diese sparsame und effiziente Walliser Mentalität wenig. Martin Schreiber, der für die Zürcher Kantonalbank die Chemiebranche analysiert.
Das ist ein genereller Trend, der sich dann natürlich auch auf Lonza widerspiegeln könnte. Aber wir denken, dass Lonza eigentlich als unabhängiger Anbieter mit einem interessanten Geschäftsmodell doch überdurchschnittlich weiter wachsen kann.
Krise hin oder her, das Chemieunternehmen Lonza, das keines mehr ist, dürfte gut davon kommen.
Rainer Bohrer. Lonza geht es also gut, nun aber zum Konkurrenten Clariant, wo es ganz anders aussieht und nochmals 1000 Angestellte entlassen werden. Die Frage an Sabine Manz, die Chemiespezialistin der DRS Wirtschaftsredaktion. Was macht denn Lonza besser als Clariant?
Nun, Clariant ist in einer ganz anderen Branche als Lonza. Clariant ist ein Chemiekonzern, während dem Lonza auf die Pharmaindustrie ausgerichtet ist und eigentlich heute ein Pharmakonzern ist. Clariant hat früher Massenchemie gemacht, hat sich dann auch spezialisiert. Heute beliefert Clariant Industrien wie die Textil-, die Leder-, die Papier-, die Wasser-, die Auto-, die Kosmetikindustrie mit Zusatzstoffen. Aber auch mit dieser Spezialisierung ist Clariant in den letzten Jahren einfach nicht so richtig auf Touren gekommen.
Was ist denn der Grund dafür?
Ich denke, die Gründe sind vielfältig. Clariant war zu verzettelt, das heißt zu wenig konsequent auf einzelne Felder fokussiert, wie man heute gerne sagt. Aber Clariant war eben auch zu klein, um gegen die ganz Großen in der Branche bestehen zu können. Für mittelgroße Konzerne wie Clariant war es immer schwierig, zum Beispiel auch höhere Preise für Rohstoffe an die Kundschaft weiterzugeben. Und so, alles zusammengenommen, hat Clariant einfach zu wenig verdient in den letzten Jahren und war deshalb vor allem mit Restrukturierungen, mit Stellenabbau und Sparmaßnahmen beschäftigt. Und jetzt haben wir eine globale Krise und diese verschärft die Lage von Clariant nochmals mehr.
Hat denn Clariant unter diesen Umständen überhaupt eine Überlebenschance?
Ich denke, das wüssten die Mitarbeitenden von Clariant auch gerne. Die Kenner in der Chemieszene sind sich nicht so einig, ob Clariant tatsächlich eine selbstständige Zukunft hat. Darüber hat man jetzt immer seit Jahren schon spekuliert. Ziba, der andere Basler Spezialchemiekonzern, hatte ja ähnliche Probleme, wollte auch immer selbstständig werden, aber hat sich vor kurzem unter die Flügel des deutschen Chemieriesen BASF geflüchtet. Für Ziba zum Glück, kann man wohl sagen. Eine solche Lösung gibt es für Clariant wohl derzeit nicht, denn die ganze Chemiebranche hat weltweit Probleme und im Moment keinen Hunger auf Übernahmen. Ich denke, es gibt keinen anderen Weg, als derzeit weiter selbstständig versuchen zu überleben.
Das waren Einschätzungen von Sabine Manz. Zu spüren bekommen die Wirtschaftskrise ganz allgemein gesagt, besonders die Unternehmen, die vom Export abhängig sind. In der Ostschweiz und dort vor allem im Rheintal haben sich besonders viele solcher Automobilzulieferfirmen angesiedelt. Tausende von Arbeitnehmern müssen dort schon mit Kurzarbeit Vorlieb nehmen, so viel wie nirgends sonst in der Schweiz. Kaum ein Firmenchef, der sich nicht mit den Auswirkungen der Krise befassen muss. Roland Wermelinger hat einige von ihnen besucht.
Erste Station Heerbrugg bei SFS Intec. Das Werk des Technikkonzerns beschäftigt 2000 Angestellte und ist damit der grösste Arbeitgeber in der Region. Im Presswerk steht eine ganze Maschinenstraße still. Abteilungsleiter Reto Hutter hat das in 30 Jahren noch nicht erlebt.
Rund die Hälfte aller Maschinen stehen hier. Wir sehen das deutlich vor uns auch die Ruhe in dieser Abteilung. Im Hintergrund hören wir vielleicht 2-3 Maschinen laufen, aber sonst diese Ruhe ist ungewohnt und beklemmend, ja.
Noch bis in den Herbst hinein lief das Geschäft wie geschmiert. Überstunden häuften sich an, die sind inzwischen abgebaut. Seit Jahresanfang sind mehr als 500 Angestellte in der Kurzarbeit. Doch die Leute zeigen Verständnis, spürt Christian Viechter von der Geschäftsleitung. Sie sehen ja, dass keine Arbeit mehr da ist.
Bis Anfang September lagen wir auch in der Automobilindustrie noch über Vorjahr. Aber in den Monaten Oktober, November und Dezember ist der Bestelleingang und auch die Abrufe der Automobilfirmen völlig zusammengebrochen.
Zwischenhalt in Diepoldsau. Andreas Frank ist Präsident des Rheintaler Arbeitgeberverbands. Von der Krise merkt sein Unternehmen nichts. Es gehört zur Lebensmittelverpackungsindustrie und der Absatz von Joghurts ist krisenresistent. Doch die meisten seiner Kollegen im Rheintal trifft es hart. Frank hat die Zahlen beisammen. Die der Stellensuchenden ist von gut 3% im August auf fast 5% angestiegen. Der Arbeitsausfall der exportabhängigen Rheintaler Industrie beträgt zurzeit 60%. Die Abhängigkeit einzelner Firmen auf einen oder wenige Abnehmer muss zu denken geben, sagt Frank und mahnt die betroffenen Firmenpatrons, geplante Investitionen jetzt ja nicht einzufrieren.
Natürlich braucht das eine gewisse Substanz, die ein Unternehmen als Voraussetzung haben muss. Aber wenn ihr das gelingt, dann wird sie nach der Krise eben zu den Siegern gehören.
Doch das ist bei vielen, die tatsächlich von der Krise durchgeschüttelt werden, ein frommer Wunsch. Der eben bezogene 35 Millionen Neubau wäre heute verschoben worden, sagt SFS-Intec-Mann Viechter klipp und klar. Ins gleiche Horn stößt Peter Hagen, Chef der Gussspritzerei Wagner in Waldstadt, Appenzell-Ausserrhoden. 140 Angestellte stellen hier unter anderem Gehäuse für Navigationsgeräte her. Das Geschäft boomte bis vor kurzem wie nie zuvor. 3 Millionen Franken hat man eben in neue Maschinen investiert. Geld, das Hagen heute nicht mehr ausgeben würde.
Diese Ungewissheit der Dauer dieser Krise ist mit eines des Wichtigsten, ist, dass sie die Liquidität sichern. Investitionen, die nicht absolut zwingend sind, werden nicht getätigt.
Peter Hagen ist ein Mann mit jahrzehntelanger Erfahrung in der metallverarbeitenden Industrie. An einen solch jähen Absturz kann auch er sich nicht erinnern. Obwohl die Krise sein Unternehmen noch gar nicht richtig erfasst hat, die Wagner AG produziert noch immer 6,5 Tage in 3 Schichten. Weil die Automobilindustrie ihre auf Halde produzierten Autos jetzt erst mit Navigationsgeräten ausrüstet und auf den Markt bringt. Peter Hagens schwierige Aufgabe ist es nun, möglichst genau abzuschätzen, wann die Krise auch über die Wagner AG hereinbricht. Und dass sie das tut, steht außer Frage. Also ist er daran, den Aufprall möglichst sanft zu planen. Gespräche mit kantonalen Stellen über den Ablauf einer Kurzarbeit wurden geführt. Vorbestellungen, die eintreffen, begegnet man mit Misstrauen.
Wenn wir heute diese Lieferpläne vergleichen mit Lieferplänen vom September letzten Jahres, dann stellen wir fest, dass die Zahlen immer noch gleich hoch da drin sind. Und das kann nicht den Tatsachen entsprechen, wie wir alle wissen.
Und so sind die Firmenpatrons mit der real existierenden Krise beschäftigt, entweder weil sie schon getroffen sind oder sich so gut wie möglich darauf vorbereiten.
Im kalten Davos in den verschneiten Schweizer Alpen besammeln sich ab morgen die Mächtigen der Welt zum WEF, zum Weltwirtschaftsforum. Bereits heute beginnt als Kontrast dazu unter der brasilianischen Sonne in der Stadt Belém das Weltsozialforum WSF. Jetzt mit der Wirtschaftskrise hat das Weltsozialforum neuen Schub erhalten, als Spitzentreffen der Gegenkräfte zur herrschenden Wirtschaftselite. Aus Belém berichtet unser Sonderkorrespondent Fredrik Steiger.
Rund 50 Mitglieder umfasst die Schweizer Delegation am Weltsozialforum und damit deutlich mehr als bei früheren Ausgaben, was auch damit zusammenhängt, dass hier in Belém konkrete Ideen zur Bewältigung der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise erwartet werden. Darunter Ansätze, die nun sogar von den Wirtschaftsführern in Davos diskutiert würden, sagt Peter Nickli, Direktor der Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Hilfswerke Allianz Süd.
Erfreulich ist ja, dass in Davos heute Dinge diskutiert werden, die vor 10 Jahren an diesem Sozialforum schon diskutiert worden sind.
Konkret rechnet er etwa mit Vorschlägen für eine stärkere Regulierung der Finanzmärkte. Das erwartet auch Andreas Rieger, Co-Präsident der Gewerkschaft UNIA.
Es ist klar, dass im Moment einer Krise, wo die dominanten Gruppen eigentlich kläglich versagt haben, von daher gibt es jetzt natürlich Chancen, dass alternative Ideen auf einen besseren Boden fallen.
Etwa die Idee einer weltweiten Steuer auf umweltschädigende Energien und Produkte. Für den Waadtländer PDA-Politiker Bernard Borrell sind gerade Brasilien und andere linksregierte lateinamerikanische Länder interessante Laboratorien.
L'Amérique latine est un exemple parce que c'est un grand laboratoire pour essayer de trouver des solutions à la crise.
Für die Luzerner CVP-Politikerin Rosemarie Dormann stehen Umwelt- und Sozialfragen im Vordergrund, etwa die hier am Amazonas dramatisch sichtbare Abholzung der Regenwälder. Aber auch für sie ist klar, dass sich das Alternativtreffen zum WEF in Davos mit der Weltwirtschaftskrise befassen muss.
Die Aufgabe des Forums ist, das Machbare zu artikulieren. Und ich denke, da gibt es gemeinsame Denkansätze. Die Ausgangslage, darüber zu diskutieren, war noch nie so gut wie im Moment nach dieser Krise.
Felix Gmür wiederum, der Generalsekretär der Schweizer Bischofskonferenz, erklärt seine Präsenz in Belém so.
Weil sich die Bischofskonferenz engagiert in der Verbreitung von Gerechtigkeit und Frieden in dieser Welt.
Außerdem sei den Bischöfen das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser ein zentrales Anliegen, weshalb er unter den über 2500 Veranstaltungen besonders solche zu diesem Thema auswählt. Ein regelmäßiger Besucher der Weltsozialforen ist der grüne Ständerat Luc Recordon. Er gehört zu jenen, die vor überhöhten Erwartungen warnen. Ein Anlass mit über 5500 Organisationen aus den verschiedensten Interessengebieten könne unmöglich pfannenfertige Lösungen anbieten. Dennoch sei er enorm inspirierend.
Il faut pas penser que c'est un mouvement, que c'est un parti qui porte un projet. C'est comme une Mustermesse, c'est plus comme un congrès scientifique sur les thèmes politiques.
Das Weltsozialforum sei keine einheitliche Bewegung, keine Partei mit einem klaren Ziel. Vielmehr eine Art Mustermesse oder ein wissenschaftlicher Kongress mit politischen Themen. Und er hielt es auch für gefährlich, wenn nach dem Scheitern des Casino-Kapitalismus und neoliberaler Ideen die alternativen Kräfte nun triumphieren würden, zumal derzeit niemand über fixfertige Rezepte verfüge. Neben Politikern, vor allem linker Couleur, Wissenschaftlern, Kulturschaffenden und Vertretern von Nichtregierungsorganisationen und Kirchen nehmen aber auch Tausende von Bürgern ohne Mandat am Forum teil. Etwa der leidenschaftliche UNIA-Gewerkschafter Giovanni Gerana.
Ich bin je länger, je mehr ein überzeugter Weltbürger. Man sagt auf Italienisch, senza speranza non c'è vita, oder ohne Hoffnung kann man nicht leben. Ich bin der Meinung, wenn wir etwas machen, bewegt sich etwas.
Sagt Giovanni Girana, einer von 100.000 Teilnehmern am Weltsozialforum in Belém. Guantanamo schließen, die Umwelt schützen, mit Diplomatie internationale Krisen lösen. Kaum ist Barack Obama ins Weiße Haus eingezogen, setzt er bereits markante Zeichen. Auch letzte Nacht, als er sich in einer Fernsehansprache an die muslimische Welt wandte und ihr symbolisch die Hand reichte. Auch wenn nicht ganz alles nach Wunsch gelaufen ist, vor allem Obamas Konjunkturprogramm ist stark umstritten, so erteilen doch die meisten Beobachter dem neuen US-Präsidenten positive Noten. Max Ackermann mit einer Bilanz zu Präsident Obamas erster Woche im Amt.
Shields and Brooks ist ein fester Programmpunkt im nicht kommerziellen US-Fernsehen. Einmal die Woche kommentieren David Brooks und Mark Shields die politischen Ereignisse der vergangenen Tage. Aus konservativer Warte der eine, aus liberaler der andere. Das ist oft kontrovers, doch als sie diesmal der Moderator bat, die ersten Tage von Barack Obama als Präsident zu beschreiben, waren sich die beiden einig.
So far, so good. David,
it's also good.
Note gut von beiden Kommentatoren, interessanterweise aber mit ganz unterschiedlicher Begründung. Beispiel Guantanamo. Barack Obamas Entscheidung, alle 21 laufenden Militärprozesse zu sistieren und das Gefangenenlager auf Kuba bis in einem Jahr zu schließen, ist für den eher linken Mark Shields Beleg, dass der Präsident seine Wahlversprechen einhält, die alte Politik grundsätzlich ändert und das Land in eine neue Richtung führt.
Barack Obama ran on changing the direction of the country, its policies, and he is obviously committed to fulfilling and honoring that promise.
David Brooks gewichtet anders. Klar bringe Obama etwas Wandel, aber auch John McCain hätte Guantanamo schließen wollen. Jetzt gebe sich Präsident Obama ein Jahr Zeit dafür. Das sei doch sehr vorsichtig und überlegt. und der konservative Kommentator meint es als Kompliment.
He's made a change, but not a totally dramatic change. He's dealt with the complexities and the realities. And so I think it's been prudential, cautious, but different.
Shields und Brooks sind typisch für die Stimmung im Moment in den USA. Jede und jeder sieht etwas anderes in Barack Obama, doch die meisten finden seine Entscheide gut. Das war auch gestern so, als er das Umweltschutzamt anwies, über die Bücher zu gehen. Dieses hatte vor 2 Jahren Kalifornien untersagt, auf eigene Faust strengere Abgasvorschriften einzuführen. Jetzt muss es das Verbot überprüfen. Kaliforniens republikanischer Gouverneur Arnold Schwarzenegger ist des Lobes voll. Viel zu lange habe Washington beim Umweltschutz geschlafen. Jetzt endlich habe Kalifornien einen Partner im Weißen Haus.
For too long Washington has been asleep at the wheel when it comes to the environment. Now California finally has a partner and an ally in Washington, at the White House.
Viel Applaus und kaum Kritik, auch für außenpolitische Entscheide, etwa die Wahl von George Mitchell als Sondergesandter für den Nahen Osten. Der Ex-Senator und Nordirland-Spezialist ist bereits in die Region abgereist, begleitet von großen Hoffnungen und Vorschusslorbeeren. Nur ganz leise sind die Stimmen zu hören, die daran erinnern, dass Mitchell in gleicher Mission schon für Präsident Bush unterwegs war, ohne jeglichen Erfolg. Seit gestern ist auch Finanzminister Tim Geithner vom Senat bestätigt und damit das Wirtschaftsteam des Präsidenten praktisch komplett. Höchste Zeit, denn noch diese Woche stimmt das Repräsentantenhaus über das 825 Milliarden Dollar Konjunkturpaket ab. Linken Demokraten sind zu viele Steuerrabatte drin und Republikanern ist es zu teuer. Die Kritiker müssen sich aber gut überlegen, wie weit sie gehen wollen. Präsident Obama hatte laut einer Umfrage der New York Times bei der Amtseinsetzung 4 von 5 Bürgerinnen und Bürgern hinter sich. Wenn nicht alles täuscht, ist dieser Rückhalt in der ersten Amtswoche sogar noch größer geworden.
Bewahrend bis konservativ. Der Papst bleibt seiner Linie treu. Am Wochenende hat er die Exkommunikation von 4 erzkonservativen Bischöfen aufgehoben und in die kirchliche Glaubensgemeinschaft zurückgeführt. Dieses päpstliche Diktum gibt viel zu reden, auch in der katholischen Kirche selber, denn unter den Bischöfen ist auch ein Holocaustleugner. Was die Schweizer Katholiken vom Entscheid des Papstes halten, Toni Koller hat sich bei Mitgliedern der Pfarrei St. Michael in Wabern bei Bern umgehört.
Zuerst der Besuch beim Präsidenten des Kirchgemeinderates. Ein grosses Kruzifix schmückt die Arztpraxis von Josef Kuchen und erhält mit seiner Meinung zur Wiederaufnahme der Erztraditionalisten in die römische Kirche nicht zurück.
Also ich finde das gut, weil es ein Zeichen der Versöhnung. Wir reden immer von Ökumene, aber innerkirchlich müssen wir auch Ökumene machen. Sowohl die katholische Kirche wie die reformierte mit ihren Freikirchen. Und wenn wir da mal Friedenshand angeboten bekommen von oberster Stelle, ist das ein positives Zeichen.
Josef Kuchen gibt sich damit als eher konservativer Katholik zu verstehen. Was aber sagt er dazu, dass auch der britische Bischof Williamson, der die Vergasung von Juden im Dritten Reich abstreitet, dass auch er nicht länger exkommuniziert bleibt?
Das hat mich im ersten Augenblick auch erschreckt. Aber die Wiederaufnahme von diesen Bischöfen ist ja ein kirchenrechtlicher Akt. Und im katholischen Kirchenrecht ist das einfach noch nicht drin, dass Holocaust-Leugnung ein Grund der Exkommunikation könnte sein.
Szenenwechsel. Die Frage nach dem Sinn der aufgehobenen Exkommunikation geht an Besucher der heutigen Morgenmesse in der Kirche St. Michael.
Es ist ein bisschen unsensibel, wenn man sieht, wie viel das der Holocaust erlebt hat. Und da kommt einer und es lügt und das ist sehr problematisch.
Ein anderer kritisiert die Wiedereingliederung der 4 Bischöfe und der Pius-Bruderschaft als Ganzes.
Es widerspricht eigentlich allen Tendenzen, eben die Kirche offen zu behalten, nach vorne zu schauen, neue Formen zuzulassen. Und es ist wie das Gegenteil, was er jetzt gemacht hat, nämlich Rückschritt. Da gibt viele Verunsichern, die bis jetzt treu der Kirche gedient haben und mitgemacht haben.
Papst Benedikt kann mit seinem Entscheid aber auch mit Unterstützung aus Wabern rechnen.
Jede Zeit hat sie Papst und jeder macht, was er nach dem Evangelium machen muss. Und wenn die Zeit der anderen, muss einer vielleicht etwas einführen und der andere muss es aufheben. Und der jetzige Papst, der weiss schon, was er macht. Der überlegt das ruhig. Es gibt viele Leute, die meinen, sie müssen den Papst immer kritisieren. Ich finde, dass sie gerade die den Krieg wollen, die Katholiken gegen Katholiken stossen und die Andersgläubigen auch noch. Oder? Das sind die Schlimmen.
Letzte Station, das Büro des kirchlichen Sozialdienst in Wabern, wo Heidi Wilhelm wiederum Missbehagen an der päpstlichen Politik formuliert. Mit diesen Worten.
Ich denke, Leute, die das Traditionelle sehr gerne haben, die sollen das dürfen haben. Aber die Kirche sollte sich mehr der Realität der Gegenwart und der Zukunft widmen, anstatt in der Vergangenheit zu leben.
Stimmen von Katholikinnen und Katholiken in Wabern bei Bern, gesammelt von Toni Koller.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.